Halleluja. Ich freue mich, dass mitten in der Woche zu so einem ungewöhnlichen Termin so viele Menschen zusammengekommen sind. Wunderbar. Als ich die Einladung hier angenommen hatte, ich wusste ja nicht, was ist das hier für eine Situation und Input, kannte ich nicht. Aber ich dachte dann doch, ja, das ist vom Herrn. Als ich hier kam, die symbolischen, prophetischen Zeichen waren ein bisschen widersprüchlich. Erst kriegte ich Pfeffer geschenkt, dachte ich, okay, das verstehe ich, die Botschaft. Da soll also dann ruhig ein bisschen Pfeffer in das Wort rein. Und das kommt auch, speziell am Samstag, das kann ich jetzt schon ankündigen. Dann bin ich untergebracht bei Leuten, die im Brandschutz tätig sind. Wie soll ich das jetzt deuten? Dann treffen wir uns hier im Feuerwehrhaus. Also das sind ein bisschen widersprüchliche Signale, aber jetzt sind wir vor dem Herrn und die Gegenwart Gottes ist da und ich spüre, hier sind so viele Menschen, die Hunger haben nach Gott, die Hunger haben nach seiner Gegenwart und die ein Verlangen haben, ihn mehr zu lieben. Und das freut mich so sehr, das ist wunderbar, das ist wunderbar. So, ihr wisst, zu welchem Thema ihr gekommen seid, die Liebesbeziehung zum Herrn und die Vertiefung unserer Liebesbeziehung zum Herrn. Es ist auch eine anerkannte Tatsache, dass jeder Prediger überzeugt ist, dass seine Botschaft die wichtigste ist von allen. Und ich bin das auch. Aber ich habe Beweise. Weil diese Botschaft ist auf dem Herzen Gottes. Es ist Gottes Verlangen, Gottes Sehnsucht, dass sein Sohn geehrt wird, dass er geliebt wird und dass er endlich den Platz bekommt, der ihm zusteht, den der Vater ihm zugewiesen hat. Als Herrn, als König, als Haupt der Gemeinde, als Bräutigam, als den, der der Erste ist in allem. Und für den alles da ist und alles soll ihn ehren und alles soll ausgerichtet sein auf ihn und soll erfüllt sein davon, ihm das zu geben, was ihm gebührt, Ehre und Anbetung und Wertschätzung. Das ist die Sehnsucht des Vaters. Das ist das Programm Gottes für unsere Zeit. Und wenn wir das verstehen und uns mit diesem Anliegen verbinden, wird, egal wo wir jetzt stehen und egal wie wenig an Feuer und an Eifer und an Liebe und Gegenwart Gottes und sichtbaren Erweisen, dass Gott mit uns ist, egal wie viel davon im Moment da ist, wenn wir uns mit diesem Thema, was auf dem Herzen Gottes ist, verbinden, wird der Heilige Geist in neuer Weise in unser Leben hineinkommen. Weil es die Initiative geht nicht von uns aus, sondern dass ein Vater, der seinen Sohn über alles liebt. Und am Ende wird da eine neue Menschheitsrasse sein, die seinen Sohn liebt und ihn ehrt, respektiert und aus Liebe ihm 100% gehorcht. Das ist das Ziel, auf das Gott zugeht. Und alle wahren Kinder Gottes, die durch den Heiligen Geist erleuchtet werden und die Pläne Gottes anfangen zu ahnen, sagen, das ist das Ziel, für das ich auch leben muss. Das ist das Ziel. Alle anderen Dinge in meinem Leben sind dem untergeordnet. Alle anderen Dinge haben einen untergeordneten Platz. Das Erste muss das Erste sein. Jemand hat mal diesen wunderbaren, sehr tiefschürfenden Satz gesagt. Und ich bin sicher, wenn ich den jetzt so wiederhole, dass wir den gar nicht auf Anhieb verstehen, aber wir können ihn notieren. Überhaupt würde ich euch sehr ermutigen, Notizen zu machen und dann darüber nachzudenken. Und dieser Satz ist, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Was für eine Tiefe. Wir lächeln darüber und denken, na, das ist ja Banalität. Aber wenn wir in das Volk Gottes hineinschauen Und wir würden mal so eine Skala erstellen, was nicht so einfach ist, aber anhand dessen, was die Themen sind, die verkündigt werden, anhand dessen, wofür gebetet wird, anhand dessen, wofür wir uns abmühen und kämpfen und beschäftigt sind, kann man doch eine gewisse Rangliste festlegen. Wenn wir einmal hineinschauen würden, was uns da bewegt und welchen Stellenwert hat dieses Anliegen Gottes, dass die Kinder Gottes an diesen Platz kommen, wo sie mit aller Kraft, mit allem, was sie haben, nichts und niemand mehr lieben als Jesus. Mit Sicherheit ist dieses Thema und diese Botschaft nicht unter den Top Ten. Mit Sicherheit nicht. Und das heißt, wir müssen das hören. Das Wichtigste ist, dass die Hauptsache ist. Das ist das Allerwichtigste. Und Jesus hat es gesagt. Matthäus 22, 37. Das erste und größte Gebot. Das erste und das größte. Nichts ist wichtiger. Nichts kommt noch davor. Nichts ist größer. Das erste und das größte Gebot ist, Gott zu lieben mit ganzem Herzen. Nicht mit einem geteilten Herzen, nicht mit einem kleinen Bereich und der Rest brennt für etwas anderes. Mit ganzem Herzen. Ihn zu lieben mit aller Kraft, mit unserem Verstand, mit allem, was in uns ist, ihn zu lieben. Das ist die einzige Form eines, oder die einzige Art, der einzige christliche Lebensstil, der uns wirklich befriedigt ohne Nebenwirkungen. Das ist der Weg in wirklichen Frieden, in wirkliche Geborgenheit, in wirkliche Sicherheit, in wirkliche Unabhängigkeit von dem Diktat der Umstände und der Meinungen der anderen und der Strömungen und all der Dinge, die so nach uns greifen und die unsere Loyalität einfordern und die uns einspannen möchten für ihre Programme, ihre Ziele, ihre Aktivitäten. Das Reich Gottes ist voll von Dingen, die nie aus Gott geboren waren. Aber wenn wir unser Leben ausrichten, wenn wir Schritte gehen im Alltag, und besonders im zweiten Teil morgen werde ich das versuchen, sehr präzise zu beschreiben, welche Schritte möchte Gott oder gibt Gott uns vor, die wir im Alltag immer wieder gehen sollen, damit diese Liebe vertieft werden kann. Ja. Dann soll das ganz praktisch werden und nicht einfach nur so ein Appell sein. Aber ich möchte damit beginnen, dass wir dieses Herz des Vaters uns vor Augen führen. Da ist eine brennende Sehnsucht im Herzen des Vaters, dass der Sohn endlich den Platz bekommt, der ihm zusteht. Endlich den Platz bekommt. Lass uns einmal zu 2. Korinther, Kapitel 11 gehen. Und wir sehen hier den Eifer des Vaters. Eifer heißt glühendes, dringliches, brennendes Verlangen. Und unser Gott ist ein Gott von Eifer. Er ist nicht cool und distanziert und irgendwie steht über den Dingen, sondern brennt ein Feuer im Herzen Gottes. Und je mehr wir ihn persönlich kennenlernen und je näher wir ihm kommen, umso mehr wird dieses Feuer uns berühren und uns verändern. Und unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und da wird dieses Feuer Dinge verbrennen, die es wert sind, verbrannt zu werden. Das können wir nicht aus uns heraus tun, aber wir können uns hineinbegeben, mehr und mehr in die Gegenwart Gottes und dort Gott erleben. und Gott berühren. Das ist mein Fokus. Es wird nicht um Theorien gehen, sondern es soll uns praktische Anleitungen geben, wie wir Gott wirklich begegnen können, wie wir ihn kennenlernen können. Vielleicht das gleich vorneweg. Die Liebe zu Gott wird nur auf eine einzige Art und Weise entfacht, durch ein Wirken Gottes. Wie es ein Mann Gottes, den ich sehr schätze und von dem ich seit vielen Jahren sehr viel Korrektur und Herausforderung und Ermutigung und Ermahnung beziehe. Er sagt es immer wieder, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es braucht Gott, um Gott zu lieben. Das ist so jenseits unserer menschlichen Möglichkeiten, jenseits des Machbaren. Es braucht ein Eingreifen Gottes und nicht eins, sondern viele. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Gott muss Raum bekommen, an meinem Herzen zu haben. Liebe ist eine Sache des Herzens. Liebe ist eine Sache des Herzens. Und Gott ist bereit und Gott ist gewillt, an meinem Herzen zu arbeiten. Und es zu verändern. Und dort Raum zu machen für das, was in ihm ist. Das ist christliches Leben. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Ich komme ihm so nah. Ich lege alle meine Dinge nieder. Ich verzichte auf meine eigenen Ideen, Ansprüche, Pläne, Vorlieben. Und ich sage, hier bin ich. Füll mein Herz mit dem, was dich erfüllt. Und in dem Herzen des Vaters brennt der Eifer für den Sohn. 2. Korinther, Kapitel 11. Eine gewaltige Passage. Ich denke, am Samstag werden wir auch den hinteren Teil ein bisschen anschauen. Diese beiden Dinge, Liebe zu Jesus, Vertiefung unserer Liebesbeziehung zu Jesus und dann Liebe und Wahrheit, das hängt sehr eng zusammen. Das sind nicht zwei getrennte Themen, sondern das hängt so eng miteinander zusammen. Und hier in 2. Korinther 11, Vers 2, da sagt der Apostel Paulus, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Du lass das mal sacken, lass das mal dir auf der Zunge zergehen. Was bedeutet das? Da ist ein Mensch, der zutiefst religiös war, aber Gott nicht kannte, fanatisch war. Sogar dachte, er tut Gott einen Gefallen, wenn er Menschen ins Gefängnis bringt, wenn er Menschen dem Tode überliefert. Ein blinder Eiferer, ein Pharisäer, ohne Hingabe an Gott, aber kämpft und meint, für Gott zu kämpfen. Und er wird vom Herrn erwischt und umgepolt. Hast du das mal gelesen, Apostelgeschichte, wie Jesus den Ananias dahin schickt, in Kapitel 9, schickt den Ananias dann hin zum Saulus. Und er hat noch seine Vorbehalte, weil er ihn nur kennt aus seinen bisherigen Aktivitäten. Und Jesus sagt, siehe, er betet. Spürst du diesen Triumph des Herrn da drin? Das ist jetzt einer von meinen Leuten. Den habe ich mir gegriffen. Der gehört jetzt zu mir. Den habe ich verwandelt. Der betet jetzt. Du sagst, ja, hat der fromme Pharisäer vorher nicht gebetet? Er hat Gebete gesprochen. Keines davon hat das Herz Gottes berührt. Aber jetzt sagt Jesus, siehe, er betet. Da ist ein Unterschied zwischen Gebete sprechen und beten. Und dieser Mann, der so in einer bösartigen Religion verhaftet war, dass er Menschen umbrachte für seinen Glauben oder weil sie von diesem Glauben abfielen. Er wird nicht nur errettet, sondern er wird gerufen in die Gegenwart Gottes und er wird verwandelt. Und in einem gehörigen Maße fängt das in Paulus anzuleben, was im Herzen Gottes lebt. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. So Gott hat Eifer für sein Volk. Gott ist ein eifernder Gott. Er ist nicht gleichgültig. Er sagt, na ja, wenn ihr es so haben wollt, gut, okay. Nein, Gott ist ein eifernder Gott. Er sagt, ihr geht diese Richtung, aber ich pack euch, ich rufe euch, ich schüttle euch. Ich sage nicht da lang, das ist der Weg des Verderbens. Da geht es lang. Gott ist nicht gleichgültig, Gott ist nicht passiv, Gott lässt es einfach nicht so laufen. Sondern er sagt, ich habe ein Ziel. Und dieses Ziel werde ich erreichen. Und da brennt mein Eifer. Oh, wenn wir doch nur einen Gott sehen könnten im Himmel, in dessen Herzen Eifer brennt. Und wir aufgrund des Vorbildes hier von Saulus, der dann an Paulus wurde, sagen könnte, nicht nur brennt Eifer im Herzen Gottes, man kann Gott so nahe kommen, dass in uns anfängt zu brennen, was in ihm brennt. Das, was Gott treibt, treibt uns. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Das ist Freundschaft mit Gott. Das ist Leben mit Gott. Und ihm so nahe kommen, dass es überschwappt und uns packt und anfängt in uns zu wohnen. Und dass es anfängt, der Motor zu sein für unsere Aktivitäten. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Halleluja, was für eine Aussage. Und wenn Gott das tun kann, mit einem blinden, fanatischen, hartherzigen Pharisäer, dann kann er es auch mit mir tun. Und dann kann er es auch mit dir tun. Der Gott, dem wir dienen, ist ein verwandelnder Gott, ein freisetzender, frei brennender Gott. Er brennt uns frei von den Dingen, die uns hindern, mit ihm zu gehen. Er brennt uns frei. Halleluja. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Und was ist der Eifer Gottes? Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist der Eifer. Der Eifer Gottes ist der Eifer, seinem Sohn eine Braut zu schenken. Das ist der Eifer Gottes. So viele Dinge, die wir tun, drehen sich um uns. Und darum ist da so wenig Beständigkeit drin. Und wir müssen heute auf dieses Ding einsteigen und nach kurzem wieder auf etwas anderes und wieder eine andere Welle. Ihr Lieben, der Heilige Geist lädt uns ein, von den menschengemachten Wellen mal abzusehen und auf das eine zu setzen, was keine Welle, keine Modeerscheinung, keine momentane Betonung ist, sondern die aus dem Herzen Gottes kommt. Und die ist jetzt da und die wird stärker werden und die wird stärker werden und immer stärker werden. Das Reden Gottes und die Manifestation seiner Dringlichkeit wird zunehmen in den nächsten Jahren. Wir werden das sehen, weil die Zeit ausläuft und weil beschlossen ist, am Ende der Zeit, mitten in den irdischen Endzeitgerichten, wird es eine Braut geben, die Jesus mehr liebt als ihr eigenes Leben, mehr liebt als ihre Bequemlichkeit, mehr liebt als die Art und Weise, wie man es bisher immer gemacht hat, die alles hinten anstellt und sagt, wir haben nur ein Ziel, wir wollen ihn erfreuen, wir wollen ihn lieben, wir wollen ihn ehren, wir wollen mit unserem Leben zeigen, dass er der kostbarste und wichtigste und wunderbarste Mann ist im ganzen Universum. Das ist das Wesen der Braut. Und wir werden eine Braut sehen, auch in Deutschland. Wir werden eine Braut sehen. Weil der Vater das beschlossen hat. Und aus jedem Stamm und aus jeder Sprache und aus jeder Nation wird Gott Menschen nehmen. Und sie werden diese Brautliebe, diesen Brauteifer, diese Brautkeuschheit haben für das Lamm. Das wird kommen. Wenn wir das sehen im Wort Gottes und sagen, okay, das ist die Sache, die vom Himmel ist. Die ist nicht von Menschen, da muss ich nicht Angst haben, in 5 Jahren stirbt das wieder aus, sondern das ist das Herz Gottes. Damit verbinde ich mich jetzt. Es wird in 5 Jahren dich mehr beschäftigen und mehr ausfüllen und mehr treiben und mehr motivieren und mehr Kraft geben und mehr Gradlinigkeit und Klarheit geben, als es jetzt tut. Und in weiteren 5 Jahren wird es noch viel mehr sein. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Programm. Und Gott lädt uns dazu ein und er sagt, egal wo du stehst, egal wie wenig oder wie viel Eifer da jetzt da ist, willst du dein Herz mir geben und willst du erlauben, dass ich daran arbeite, dass es in Berührung kommt mit Feuer, dass es gereinigt wird, dass es entzündet wird, dass Verlangen vom Himmel eingepflanzt wird. Ihr Lieben, es geht nicht um etwas, was wir machen können. Es geht nicht um etwas, was im Bereich unserer Kraft ist oder unserer Weisheit. Sondern es geht darum, dass ein Gott, der versprochen hat, Herzen für seinen Sohn in Brand zu setzen. Wir könnten das ganze Thema reduzieren, zunehmende, wachsende, vertiefende Liebesbeziehung zu Jesus. Wir könnten das ganze Thema reduzieren auf einen Punkt. Wir müssen lernen, unser Herz zu geben. Und Gott Raum und Gelegenheit und Zeit geben, an unserem Herzen das versprochene Werk zu tun. Das ist eigentlich der Punkt. Darum geht es. Nicht, was wir uns Schönes ausdenken können, was wir machen können, sondern wie können wir Gott unser Herz geben? Und wie können wir in Erwartung kommen? Und weil wir in Erwartung sind, dann auch lernen zu warten und Raum zu geben, dass Gott dieses Werk tut. Es ist für mich heute unbegreiflich, dass ich weit mehr als 10 Jahre Christ sein konnte, charismatisch, geisterfüllt, bevor ich begriffen habe, der Gott, der mich gerufen hat, ist ein Gott, der Herzen anrührt, der an Herzen arbeitet, der Herzen verändert. Nur Gott kann unser Herz verändern. Wir brauchen keine Zeit damit zu verschwenden, immer wieder zu beklagen, wie hart wir sind, wie kalt wir sind, wie gefühllos wir sind, wie wenig inspiriert wir sind, wie wenig wir Jesus lieben, wie wenig wir konsequent sind, wie wenig wir gehorsam sind. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Gott weiß das besser als wir. Und manchmal denken wir, durch Klagen und Jammern über unseren Zustand kommen wir vorwärts. Oder es würde Gott irgendwie erfreuen. Es ist eine pure Zeitverschwendung. Das Einzige, was uns vorwärts bringt, dass wir lernen, vor Gott auf eine solche Art und Weise zu sein, wo er Recht hat und Raum hat, an unserem Herzen zu arbeiten. Das ist das Einzige. Es ist durch Gnade, dass das Herz fest wird. Ein Gnadenwerk der Herzenstransformation. Transformation ist ja ein sehr bekanntes Schlagwort geworden. Und unsere Träume sind gewaltig. Aber ich schlage vor, bevor wir Städte oder Länder transformieren wollen, bevor wir Kontinente versöhnen wollen, lass uns da beginnen, wo das Evangelium uns ruft. Gott muss an unserem Herzen ein Werk der Transformation tun. Und wenn das geschieht, und die Gemeinde, weil die Herzen transformiert werden, die Gemeinde transformiert wird, dann können wir sehen und wir werden staunen, dass Gott so viel mehr an Segen freisetzen kann durch die Gemeinde. Aber wenn wir das überspringen, wir überspringen den Zustand unseres Unglaubens, unserer Zerstreutheit, unserer Ablenkung, unserer Kälte, unseres Unglaubens und all der Dinge, wir überspringen das. Und wenden uns jetzt den größeren Aufgaben zu, ihr Lieben. Das ist eine Seifenblase, die zerplatzt. Und davon wird nichts übrig bleiben. Dafür wird nichts übrig bleiben. Es ist die menschliche Überheblichkeit, die solche Programme sich ausdenkt. Bevor die Gemeinde ein mächtiges Werkzeug wird in der Hand des Herrn, um Berge einzuebnen, wie ein Dreschlitten über Hügel hinwegzufahren und die gesamte Landschaft umzugestalten, Höhen niederzureißen und Bahn zu machen für das Kommen des Herrn. Bevor das geschieht, muss es in uns passieren. Zuerst in uns. Zuerst in uns. Wir können nicht von der Begeisterung leben, dieser Vision. Ja, wir schaffen was, wir transformieren. Ihr Lieben, ein paar Jahre und die Begeisterung ist vorbei. Weil es einfach nicht gedeckt ist, weil es nicht echt ist. Weil es der fünfte Schritt vor dem ersten ist. Und Gottes Plan ist, dass die Gemeinde wird. Und wenn die Gemeinde geworden ist, dann lass uns sehen, was Gott tun kann. Und die Gemeinde, die Gott plant und die Gott auch schaffen wird, ist eine Gemeinde von Liebhabern, von brennenden Menschen, wo Jesus den ersten Platz hat. Und aus Liebe zu Jesus sagen wir Nein zu Dingen, die Gott verunehren. Nicht aus Gesetzlichkeit, aus Zwang, aus Angst erwischt zu werden, sondern weil wir wissen, in jeder Minute unseres Lebens, das, was wir tun, hat eine Auswirkung auf Gott. Und wir wollen ihn ehren. Und wir wollen einen Teufel, der uns immer wegziehen will von dieser Hingabe und von dieser Reinheit. Wir wollen einen Teufel frustrieren, indem wir sagen, ich bin abgesondert für Gott. Ich lebe für die Ehre Gottes, ob ich alleine bin, ob andere dabei sind. Ob das meine Augen betrifft, ob das meine Wünsche angeht, ob das mein Reden angeht, ob das meine Projekte angeht. Ich lebe für ihn. Ich lebe für ihn. Wenn die brennende Liebe kommt, wird die Gemeinde ihr gesamtes Aussehen radikal verändern. Radikal verändern. Stehen vor einer gewaltigen Umbruchsphase. Und viele werden sich diesem Werk des Heiligen Geistes widersetzen. Viele. Und werden es gesetzlich nennen, werden es alttestamentlich nennen, werden die Nase rümpfen und werden allerlei fromme Worte finden, um das zu diskreditieren. Aber Gott sagt, ich werde eine Braut für meinen Sohn bereiten. Und die ist auf seiner Seite. Und sie bekommt sein Herz. Und sie lernt immer mehr zu lieben, was er liebt. Und weil sie ausgeglichen ist und echt ist und nicht religiös ist, lernt sie auch immer mehr zu hassen, was er hasst. Und es gibt wenige, die das wirklich vor Augen haben, dass unser Gott ein Gott ist, in dessen Herz ein Feuer brennt, der Liebe für das Gute, das Wahre, das Echte, das Christusgemäße und ein Hass auf das Böse, auf das Gemeine, auf das Unreine, auf das Perverse, auf das Weltliche. Da ist ein Hass im Herzen Gottes. Und weil wir das nicht sehen und auch gar nicht sehen wollen, weil wir es nicht verkündigen und weil wir nicht sagen, ich will ein Herz haben, in dem Liebe ist für das, wofür Gott Liebe hat und dem Hass ist für das, wofür Gott Hass hat. Wenn wir das nicht suchen, haben wir auch so wenig davon. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir haben uns einen Jesus gemalt, der sehr anders ist als der Jesus des Neuen Testamentes. Aber die Liebe zu Gott wird entfacht, wenn wir anfangen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Alles andere ist sentimentales Zeugs aus der Kraft der Seele. Und es hat nicht die Kraft, unsere innersten Motive und Haltungen umzugestalten. Es hat nur die Kraft, eine äußerliche Dressur uns zu geben. Aber nicht eine Transformation der Herzen. Von Jesus heißt es. Hebräer 1, ich glaube es ist Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Was ist Gesetzlosigkeit? Die Sünde, sagt Johannes, ist Gesetzlosigkeit. Das Wesen der Sünde ist Gesetzlosigkeit, Rebellion, Auflehnung, Missachtung Gottes, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Das ist das Wesen der Sünde. Und Jesus hat Gerechtigkeit geliebt. Aber weil er das Gute liebt, deswegen kann er gar nicht anders. Und er wird nie aufhören, das Böse zu hassen. Man kann nicht das Gute lieben und dann neutral sein gegenüber dem, was die Liebe und den Frieden und die Reinheit stört. Das ist völlig unmöglich. Oder wer das versucht, ist nicht echt. Das Gute muss geschützt werden vor dem Gemeinen, vor dem Bösen. Das ist, was Gott tut. Darum hat er da oben Luzifer rausgeschmissen. Weil der hätte den ganzen Himmel durcheinander gebracht. Hat ihn rausgeschmissen. Und da ist ein Hass auf Sünde. Und wenn das eine Erfahrung wird in uns, wird eine ganze Sichtweise vom Leben und von dieser Welt und ob und wie weit ist Welt und der Einfluss der Welt und die Begierden nach den Dingen der Welt, wie weit ist das schädlich auf mein Glaubensleben? Diese Sichtweise wird sich total verändern. Total verändern. So, der Schlüssel ist, dass wir durch Gottes Eingreifen anfangen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist und freigesetzt werden von unseren sentimentalen, harmlosen, religiösen Vorstellungen von einem lieben Jesulein. Und wir den sehen, wie Johannes ihn beschreibt, mit Feuer in den Augen. Was ist das Feuer Gottes? Das ist die heilige Eifersucht. Das ist, ihr seid meine Kinder. Und ich werde es nicht zulassen, dass ihr euch in Gemeinschaft begebt mit den Dämonen. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr rumspielt mit dem, wofür ich gestorben bin. Das ist das Feuer. Ich will mich euch schenken. Ich will, dass ihr mich seht. Ich will, dass ihr mich erfahrt. Ich will, dass ihr nur Augen habt für mich. Wenn wir die Leidenschaft Gottes, die Sehnsucht Gottes nach uns anfangen zu sehen, dann fängt uns an zu dämmern, dass Sünde Gott beleidigt, dass Sünde Gott kränkt. Und weil wir ein falsches Gottesbild haben und diese Seite der heiligen Eifersucht Gottes nicht verkündigt wird oder sehr wenig verkündigt wird, darum haben wir so viel Mut, in den Dingen der Welt verhaftet zu bleiben. Darum ist so viel Welt in der Gemeinde und so wenig von Gott. So wenig von Gott. Der einzige Grund, warum in manchen Gemeinden Gott es vorzieht, am Sonntagmorgen nicht zu erscheinen, ist die Sünde seiner Kinder. Die Weltlichkeit, die Gier nach allen möglichen Dingen. Und alles ist wichtig und alles kommt zuerst. Ach, es ist ja Sonntag. Und Sonntag kommen wir dann und dann singen wir 15 Minuten für Jesus und dann wird er ja mit zufrieden sein. Ihr Lieben, Gott will etwas ganz anderes. Brennende Herzen, die am Montag brennen und die ihn so lieb haben. Im Alltag, da wo keiner hinschaut, wo wir alleine sind, wo wir Entscheidungen treffen, von denen niemand etwas weiß, da will er der Erste sein. Und da will er uns Herzen schenken, wo wir in allen Dingen sagen, ist das so richtig, gefällt dir das, ist das, was du haben möchtest, ist es das, was dich ehrt, ist es das, was dir Freude bereitet. Ein Herz in dem anfängt zu leben, das, was in dem Herzen Gottes brennt. Und es kommt, indem wir glauben. Und wir glauben, weil wir hören. Wir hören. Gott will wankelmütige, schwankende, geteilte Herzen vereinen und ausrichten und erfüllen von dem, was in ihm ist. Das ist, was Gott will. Eine reine Jungfrau. Die Braut hat keine Augen mehr für irgendwelche anderen. Sie sieht den Bräutigam, sie sieht den Tag der Hochzeit und sie wartet auf ihn und sie will ihn erfreuen. Und sie hat mit allen anderen Optionen abgeschlossen. Sie weiß, worauf sie sich einlässt. Und sie ist heilig einseitig. Und das ist, was Gott wirken möchte. Das ist, wozu er uns ruft. Und was er auch durch seinen Geist in uns tun kann. Wir brauchen diese Vision, bevor wir in die Praxis gehen, bevor wir uns Schritte anschauen. Wir brauchen diese Vision. Mein Herz könnte mehr brennen, könnte klarer sein, könnte mehr eifern gegen das Böse, zunächst in meinem Leben und dann für den Bruder und für die Schwester und für das Volk Gottes. Aber was wir jetzt zu weiten Teilen haben, ist ein individualistisches Gemeindeverständnis. Jesus und ich. Und wenn ich sehe, da ist Bosheit und da ist Ungerechtigkeit und da ist Unreinheit im Leben der Geschwister, was geht's mich an? Ich habe ja kein Mandat, ich habe ja keinen Auftrag. Die Bibel ist voll von Mandat und von Aufträgen. Und wenn wir nur anfangen würden, das zu leben, Gemeinde würde sehr schnell in eine Unruhe kommen, in eine notwendige, heilige Unruhe, wo wir nämlich sagen, wir werden unserer Mitte das Gemeine, das Böse, das Unreine, das, was als Lebensstil praktiziert wird und gelebt wird. Ich rede nicht von Menschen, die fallen und denen tut das leid und im nächsten Moment kommen sie zum Herrn und sagen, Herr, das war nicht in Ordnung, nimm das raus aus meinem Leben, hilf mir. Sondern ich rede von Menschen, die sagen, du, dass ich da mit einer Person zusammenlebe, die nicht meine Frau ist, was geht dich das an? Das ist nicht deine Sache. Doch es ist unsere Sache. Wir sind Brüder und Schwestern. Und wir sollen uns anreizen zu guten Werken. Und wir haben Verantwortung füreinander. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin